Erfolg entsteht immer von innen nach außen. Mein Name ist Bartek Löser und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unlimited Greatness. Dein Podcast für mehr Klarheit, Freude und persönliches Wachstum.
Los. So, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Unlimited Greatness. Ich freue mich heute über meinen heutigen Gast. Denn die Frau, die heute kommt, die habe ich kennengelernt, selbst in einem Seminar. Das ist jetzt 2 Jahre her und wir haben uns sehr gut verstanden. Und die Frau hat ein Thema, was ich sehr, sehr gerne mag, über das ich sprechen mag. Obwohl man das in unserer Gesellschaft ja gar nicht so wirklich tut, weil es geht heute um das Thema Geld. Und bei mir sitzt die Birgit Wettjen. Liebe Birgit, so schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich da sein kann. Danke für die Einladung.
Ja, und Birgit Wettjen hat richtig was vorzuweisen, muss ich echt sagen. Als ich geguckt habe, was du so machst, dachte ich, richtig krass. Also zum einen ist sie freie Finanzjournalistin, sie ist Speakerin, Moderatorin und Coach. Diplom-Volkswirtin und Absolventin der Kölner Journalistenschule für Politik und Wirtschaft. Also richtig krass. Hat für Wirtschaftsmedien wie Kapital, Wirtschaftswoche, Börse Online und NTV gearbeitet und hat sich auf Frauenfinanzen und nachhaltige Geldanlage spezialisiert. Im Übrigen auch so ein Thema, was eigentlich gar nicht so viel Frauen machen, ne? Und deswegen finde ich das ganz toll, Birgit, dass du da so drin zu Hause bist. Du kommst aus Bremen und ich habe gehört, sie ist ein absoluter Fußballfan von Werder Bremen. Ich kenne mich da nicht aus, von daher kann ich da nicht viel dazu sagen, aber anscheinend sind sie gerade nicht gut, ne?
Da ist noch Luft nach oben.
Da ist Luft nach oben. Und du hast die Redaktion von hermoney.de mit aufgebaut, warst 3 Jahre Chefredakteurin des Frauenfinanzportals und du hast sogar den Journalistenpreis des Deutschen Derivateverbandes DDV gewonnen in der Kategorie Fernsehen und Sonderpreis der Jury 2008 und 2018. Also richtig Hammer, was du da schon geleistet hast. Und außerdem hast du auch noch eine Familie, habe ich schon gehört, Patchwork-Familie mit 4 Kindern.
Widerspricht sich das oder wie?
Nee, überhaupt nicht. Ich finde nur, das alles unter einen Hut zu bekommen, das ist richtig. Also das finde
ich. Ja, unsere Kinder sind ja aus dem Gröbsten raus, wenn man das mal so sagen darf.
Ja, und trotzdem hast du ja sehr viele Jahre, ich sag mal so parallel, alles irgendwie gemanagt. Und auch wenn die aus dem Gröbsten raus sind, meine sind es auch, wobei meine jünger sind jetzt als deine, trotzdem ist man ja dann doch immer als Mutter und Papa gefordert, oder?
Ja, das stimmt, aber hat sich in Grenzen im Vergleich zu denjenigen, die jetzt zu Hause Homeschooling machen müssen.
Ja, das stimmt.
Das stelle ich mir echt extrem anstrengend vor.
Ja, das stimmt. Liebe Birgit, lass uns gleich einsteigen. Thema Geld. Wie bist du zu dem Thema Geld gekommen und was fasziniert dich an dem oder nicht?
Also Geld hat mich irgendwie schon immer fasziniert und zwar nicht so in Bezug auf Reichtum und Luxus, aber ich erinnere mich, dass ich als kleines Kind vor so einer Geldkassette gesessen habe und mit leuchtenden Äuglein habe ich meine 10-Mark-Scheine damals gezählt. Die habe ich bekommen, weil meine Schwester hat Reitunterricht genommen und ich war so ein Schisser, ich hatte totale Angst vor Pferden und da hat mein Vater mir ab und zu mal so einen Ausgleich gegeben und ich weiß, dass mir dieses Geldzählen irgendwie immer ja, leuchtende Äuglein gemacht hat. Und ich habe auch immer super viel gearbeitet neben der Schule. Ich hatte 3 Jobs im Supermarkt, Zeitungen ausgeteilt. Und ich habe dann irgendwann überlegt, wie kommt das eigentlich, dass ich so ein Verhältnis zu Geld hatte, dass mir das wirklich ein Leuchten in die Augen getrieben hat. Und dann kam ich auf meine Oma. Ich sehe sie nämlich noch vor mir stehen, wie sie so ganz mahnend sagt, Birgit, du musst immer unabhängig sein. Du musst immer einen Führerschein machen, du musst ein eigenes Auto haben und du musst immer dein eigenes Geld verdienen. Und früher hat mir das so ein bisschen Angst gemacht, weil die hatte dann so einen ganz eiskalten Blick, wenn sie das sagte, so ganz mahnend. Und ich habe auch nicht richtig verstanden, warum. Aber offenbar hat sich das bei mir ziemlich eingeprägt, weil das ist so das Selbstverständnis, in dem ich groß geworden bin. Und das gar nicht mal, weil es bei uns zu Hause kein Geld gab. Also es war wirklich so, mein Vater selbstständig und meine, oder wenn wir dann mal einkaufen waren und Ich konnte mich nicht entscheiden zwischen zwei Jacken. Dann hat er gesagt, ah, komm, nimm beide, Hauptsache raus aus dem Laden. Also ich wurde nicht eng gehalten, aber trotz und alledem hatte ich immer das Gefühl, ich müsste irgendwie Geld haben, damit ich zur Not ausziehen kann oder damit ich mich frei entscheiden kann. Und das, glaube ich, das verdanke ich meiner Oma, weil die hatte diese Stellung nicht. Die konnte sich nicht frei entscheiden, die hatte kein Geld, sie durfte nicht arbeiten. Und ich glaube, dass also sie musste warten, bis ihr Mann tot war und bis ihre Mutter tot war, bevor sie dann mit über 50 anfangen durfte zu arbeiten. Die hat bis weit in die 70er gearbeitet, also bis sie über 70 war. Und offenbar hat sich das bei mir so eingeprägt.
Hast du das damals auch so wahrgenommen, dass war deine Oma schon da in dem Moment, wo sie dir das damals gesagt hat, war sie schon eine selbstständige Frau oder war sie da noch so klein gehalten?
Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, zu welchem Zeitpunkt das war. Nee, da wird sie schon selbstständig gewesen sein, klar, logisch, weil mein Opa war schon tot.
Ah ja, okay.
Und da hatte sie als Verkäuferin in einem Kurzwarengeschäft gearbeitet und ist richtig aufgeblüht. Also die war total kommunikativ. Und ich weiß aber nicht, wie ich das damals so empfunden habe. Ich glaube, es hat mir ein bisschen auch Angst gemacht, weil dieser kalte Blick irgendwie da war. Aber offenbar, die Wirkung ist da. Und Geld im Übrigen fand ich schon immer spannend, auch weil es so alles bewegt. Also man sagt ja immer, Politik, was kann Politik entscheiden? Was nützt es, wenn du ein Steuergesetz machst und der Nachbar macht ein anderes Steuergesetz? Das heißt, dass das Geld für große Bewegungen verantwortlich ist und letztendlich auch für politische Entscheidungen. Also ein ganz, ganz wesentlicher Treiber. Und deswegen fand ich das schon immer spannend, weil es quasi Wirtschaft prägt und weil es aber auch Lebensläufe prägt.
Heißt das, du hattest auch immer so einen Blick da drauf? Weil ich meine, Geld, muss man sagen, in unserer Gesellschaft ist auch oft bei vielen ein Mangeldenken da und das Geld ist nicht vorhanden. Also nicht, dass das Geld nicht vorhanden ist grundsätzlich, sondern das Geld ist ja sehr ungleich verteilt, sagen wir mal so, ja. Aber es ist ja nicht, dass es nicht da ist. Und war das schon immer so bei dir, dass du diesen Blick hattest, so, ich werde reich oder ich werde immer viel Geld haben?
Null. Ich hatte nie die Vorstellung, ich werde reich, ich muss reich sein. Ich hatte immer die Vorstellung, ich muss so viel Geld haben, dass ich Entscheidungen treffen kann, dass ich nicht angewiesen bin, dass ich nicht jemanden fragen muss, wenn ich dieses oder jenes machen möchte. Aber ich bin jetzt überhaupt gar nicht so ein Luxus-Girl, dass ich denke, ich wollte schon immer, keine Ahnung, ein großes Auto haben oder eine tolle Einbauküche oder sowas. Das habe ich überhaupt gar nicht.
Aber es muss einfach da sein, um Entscheidungen treffen zu können und so das zu bekommen, was du möchtest?
Ich glaube zum Beispiel, als ich als Jugendliche so viel gearbeitet habe, also noch zu Schulzeiten, da hatte ich immer im Hinterkopf, ich muss zur Not ausziehen können. Ich habe mich mit meinen Eltern dann irgendwann, wie das so ist, in der Pubertät, doll gestritten. Und ich wollte immer so viel Geld haben, dass ich im Zweifel ausziehen kann und mich wegen des Geldes das nicht tun kann. Das war irgendwie immer ein Anreiz, also keine Ahnung.
Ja, und dann hast du ja dich also als freie Journalistin gerade auf das Thema Finanzen spezialisiert.
Das war mehr oder weniger zufällig. Also wie gesagt, Kölner Journalistenschule für Wirtschaft und Politik, da war man ja schon in dem Bereich. Ich habe anfänglich auch noch ein bisschen mehr Wirtschaft gemacht, mache ich auch immer noch. Mhm. Aber so um die Jahrtausendwende, da wurden ja Finanzjournalisten sozusagen händeringend gesucht und alles, was irgendwie zwei Beine hatte und schreiben konnte, wurde von den Redaktionen eingestellt. Mein Sohn war da schon geboren, also war schon 7 Jahre alt und ich habe dann als Freie quasi für die Finanzpresse gearbeitet. Zu Anfang Börse, sowas war mir auch fremd, also ich hatte mit Börse bis dato da nichts zu tun. Ich habe 1999 mein erstes Depot eröffnet. Übrigens damals ganz interessant, ich war bei meiner Bank und ich wollte ein Depot eröffnen und dann guckte mich so die Beraterin so von unten an, so ganz schräg, ist denn auch ihr Mann damit einverstanden? Ich war damals nicht verheiratet und ich hatte auch mein Geschäftskonto da und ich dachte, das wäre irgendwie so ein Witz. Also ich habe drüber gelacht damals, ich habe nicht begriffen, dass das tatsächlich strukturell war. Also dass das, was wir so speichern über Umgang mit Geld und Frauen und Geld und Männer und Geld, also dass der Herr quasi die Dominanz hat über die Finanzen, das war mir damals, also ich habe das als Momentaufnahme gesehen und habe ein bisschen gegrinst. So.
Aber das ist ja spannend, weil das ist ja etwas, was, weil du sagst, du hast es so damals nicht wahrgenommen. Das heißt, für dich war das nicht so, dass der Herr über das Geld Macht hat oder eben das Geld Männern vorbehalten ist. Aber das ist ja das, was ganz viel bei uns in der Gesellschaft nun mal so ist. Also das, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich sehe das schon so, dass Frauen schon diejenigen sind, die oft mehr das Thema mit dem Geld haben als Männer.
Wie das Thema mit dem Geld haben?
Ja, dass sie da keins haben. Und auch so dieses, also ich hatte, weißt du, Birgit, ich hatte ganz, ganz lange tatsächlich einen Glaubenssatz, bis ich dahin gekommen bin, dass ich den Glaubenssatz überhaupt habe, dass mein Mann immer mehr verdienen muss als ich.
Oh.
Ja, weil ich bin so aufgewachsen, dass bei uns du sagst, oh, das ist tatsächlich, und das ist noch gar nicht so lange her, also es ist wirklich noch nicht so lange her, weil bei mir in der Familie war es so, mein Vater war halt der Haupternährer, meine Mutter hat zwar immer gearbeitet, aber das war nicht so viel wert, wenn meine Mutter gearbeitet hat. Und ich habe immer gedacht, ja, ich muss ja nicht so viel machen, mein Mann ist Unternehmer, verdient auch gut Geld und so weiter. Ich habe mich immer so ein bisschen darauf auch ausgeruht, bis ich aber geguckt habe, was dahinter steckt. Und dahinter steckt ja tatsächlich auch etwas, weil ich ja nicht drüber gehen darf, weißt du?
Also es gibt tatsächlich auch Untersuchungen, dass wenn die Frauen Karriere machen, dass dann die Scheidungsrisiken, also wenn die Frauen deutlich mehr verdienen als die Männer, dass die Scheidungsrisiken sehr hoch liegen. Ich glaube sogar bei 50% oder so. Wenn der Mann Karriere macht, ändert das nichts an der Partnerschaft. Wenn die Frau aber Karriere macht, dann ändert das Beziehungsgeflecht. Also das ist schon, bei mir ist das tatsächlich so, meine Mutter hat nie gearbeitet und ich habe ihr das eigentlich immer vorgeworfen, weil ich habe immer irgendwie so, kümmere dich nicht immer hier um Haushalt und alles Mögliche, sieh zu, dass du irgendwie rauskommst und arbeitest. Sie hat aber im Haushalt gearbeitet, will man ja nicht unterbewerten, aber das hat ihr natürlich nicht ermöglicht, irgendwie, ja, das Geld zugeteilt bekommen, also wie das damals so war, ne? Am Monatsanfang das Haushaltsgeld in bar zu Hause abgegeben wurde.
Mhm. Ja, krass, ne?
Ja.
Und ich glaube auch, dass es noch gar nicht, also dass es nicht überall, also wir reden jetzt so selbstverständlich drüber und wie gesagt, bei mir ist es noch nicht so lange her, dass ich überhaupt meine Glaubenssätze da in Bezug auf Thema Geld verändert hatte. Aber ich glaube, dass das halt noch sehr vorherrschend ist. Weil auch wenn du sagst, naja, du hast deiner Mutter das damals vorgeworfen, dass sie nicht gearbeitet hat. Ich habe damals auch gesagt, aber meine Mutter könnte mehr Entscheidungen treffen und warum ist mein Papa so? Und letztendlich habe ich doch ein paar Dinge auch selbst übernommen, obwohl ich die doof fand. Mhm. Weil wir die einfach automatisch in unserem Unterbewusstsein halt speichern und dann doch irgendwie als die Wahrheit annehmen. Das sage ich ja, diese Glaubenssätze, ne? Die sind einfach trotzdem dann da. Bis man so eine Taschenlampe drauf leuchten hat. Und die hatte ich dann irgendwann drauf geleuchtet und dachte so, krass. Ich erlaube ihm ja gar nicht mehr Geld zu verdienen. Ich habe mir auch sogar einen Job ausgesucht, wo es schwer ist, ne? Also im sozialen Bereich Geld zu verdienen.
Mhm. Also ich merke schon auch, dass ich arbeite mit einem männlichen Kollegen quasi Hand in Hand zusammen. Wir haben eine Bürogemeinschaft und wir sind so füreinander und miteinander. Und ich merke schon auch, dass da immer so ein Gefälle ist, dass ich immer denke, was können wir dafür in Rechnung stellen? Und ich bin dann eher immer nur ein bisschen weniger und es fällt mir wirklich schwer, mehr draufzuschlagen. Also das ist, ich weiß nicht, das haben wahrscheinlich sehr viele Frauen, das ist so dieses Bescheidenheitsding, aber auch die Reaktion der anderen da drauf. Ne? Also ich habe mal für einen Kunden Artikel geschrieben, für den wir immer Artikel schreiben, mein Kollege und ich auch. Und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, was soll ich dafür in Rechnung stellen? Und er hatte mir einen Betrag genannt und ich sagte, nee, das ist aber echt ein bisschen viel. Ich bin davon runtergegangen, habe dann die Rechnung abgeschickt und der Kunde, die Dame, rief mich an, Frau Wädchen, ist das nicht ein bisschen viel? Und die würde nie bei meinem Kollegen angerufen haben. Und das lag auch nicht an der Qualität, weil der Kunde weiß gar nicht, wer von uns was schreibt, weil wir beide schreiben. Und die hätten wirklich nie bei ihm angerufen. Da ist mir auch so ein bisschen klar geworden, ah ja, okay, also du gehst schon runter, ne? Aber dann trifft es eben auch noch diesen Nerv, dass man immer denkt, bin ich wirklich so viel wert? Und ich glaube, da muss man extrem dran arbeiten, an diesem Selbstwert. Was bin ich wert? Was ist meine Arbeit wert?
Ja, und ist das etwas auch, wo du Menschen dabei hilfst? Weil du bist ja auch Coach und du bist Speakerin. Wie sieht deine Arbeit dann aus? Also ist das Thema Geld der Inhalt auch deiner Arbeit, wo du Menschen dabei hilfst?
Naja, in erster Linie im Moment noch nicht als Coach, sondern durch Vorträge geht es darum, dass Frauen sich um ihr Geld kümmern, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Frauen entweder, ach, Geld interessiert mich nicht, das ist mir zu kompliziert, ich bin doch gut verheiratet, ich bin doch viel zu jung, um Geld, also um vorzusorgen, Börse ist irgendwie ein Casino, unbeherrschbare Risiken. Und dass Frauen sich so leichtfertig in so ein Armutsrisiko manövrieren, indem sie dieses Thema so ausblenden. Und das finde ich eigentlich, also, wie gesagt, ich habe ganz lange für die in Anführungsstrichen männliche Wirtschaftspresse gearbeitet und ich fand das immer total spannend. Und ich habe aber irgendwann festgestellt, Frauen lesen sowas gar nicht. Das interessiert die gar nicht. Und ich gucke dann im Kiosk in die Regale und sehe, was alles für Frauenmagazine gibt. Und ich frage mich, wer das alles liest. Aber mit diesen Themen beschäftigt sich keiner. Und ich habe mir dann gedacht, ja, woran liegt es, dass der Zugang so fehlt? Weil die eine Presse ist dann sehr auf... So steht da als Überschrift, Aktien alternativlos. Ja, spricht das eine Frau an? Nein, spricht sie null an. Vielleicht spricht sie eher der Satz an, möchtest du später deinen Kindern auf der Tasche liegen oder dem Staat auf der Tasche liegen? Weil Frauen denken irgendwie mehr in Richtung Sinn und in Richtung, welches Ziel verfolge ich damit, welchen Zweck hat das? Und deswegen habe ich dann angefangen, eben mich mit dem Thema Frauen und Geld, aber eigentlich schon sehr viel früher, als 2017, also schon, ich glaube 2012 hatte ich ein Konzept gemacht für ein Frauenwirtschaftsmagazin, habe ich im großen Verlag vorgestellt und dreimal präsentiert und eigentlich alles ganz toll, aber derjenige, der das bearbeitet hat, war ein Mann, leider. Und der wollte das dann so machen, wir machen so ein Karriereheft für die Frauen mit den roten Schuhsohlen, die dann von Lufthansa Lounge zu Lufthansa Lounge jetten. Also so ein ganz anderer Ansatz. Ja, ist leider nichts draus geworden, aber ich habe gesehen, dass weite Teile von diesen Inhalten doch jetzt auch in den anderen Medien vertreten sind. Das heißt, wir waren zu früh, aber so von der Idee, inzwischen gibt es ja super viel Angebote auch, speziell für Frauen, die Frauen auch anders ansprechen. Und ich glaube, da ändert sich eben auch gerade einiges.
Bist du jemand, der an der Börse spekuliert, der da richtig Geld investiert?
Also das, wenn ich mir jetzt so deinen Blick angucke, dann denke ich, dass du dann denkst, oh, an der Börse spekuliert ist was ganz Böses. Ja, ich habe...
Echt?
Ja, das war gerade so... Bist du jemand, der an der Börse spekuliert?
Nein, überhaupt nicht.
Ich habe natürlich Aktien, ich habe in erster Linie aber tatsächlich so langlaufende Sachen. Ich habe immer Sparpläne gehabt, das heißt, wo du quasi so einen Dauerauftrag für Aktienkauf machst oder für Fondskauf. Und ja, ab und zu spekuliere ich auch mal ein bisschen. Also, aber spekulieren in dem Sinne, dass ich auch mal auf Einzelwerte setze, wo die Risiken natürlich deutlich höher sind. Kann man Spekulation nennen, aber Spekulation hat so einen negativen Beigeschmack, obwohl wir ja eigentlich immer im Leben immer spekulieren.
Immer spekulieren, ja.
In allen Situationen, genau.
Ja, ich finde das spannend, dass du das so wahrgenommen hast, weil ich das überhaupt nicht negativ verknüpfe, ist bei mir überhaupt nicht negativ verknüpft. Ganz im Gegenteil, ich finde das total faszinierend und ich schon immer das Interesse hatte, mich mit dem Thema Börse zu beschäftigen. Und mir der Zugang dazu gefehlt hat, weil ich jetzt in meinem Kreis, so wo ich bin, gar nicht so jemanden hatte, der mich da einführt oder so. Und es immer, ich habe mir sogar irgendwann mal so ein Börsenbuch, so ein Schinken, weißt du, so viel gekauft. Und ehrlich gesagt habe ich es nicht gelesen, weil das mich so abgeschreckt hat und ich nichts verstanden hatte.
Und ich schreibe gerade eins, dann kannst du das lesen. Ja. Dann inspiriert dich das.
So schade, deswegen war das meine Frage war eher so in Richtung Faszination, ob du dann auch das eben machst und ob du auch Menschen hilfst dabei, sich in diesem Bereich auch die auch einzuführen. Weil ich glaube schon, also für mich ist es ein Buch mit drei Buchstaben, nee, also du weißt, ich verstehe es nicht.
So. 7 Siegeln.
Ja, genau, ich verstehe es einfach nicht, ja. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich gar nicht so schwer, wie alles andere auch, was man halt am Anfang nicht versteht. Man muss einfach nur das Wissen haben und ich bin jemand, der lernt über Machen, also der nicht lernt aus Büchern, sondern ich bin so ein Erfahrungsmensch. Also ich brauche meine Erfahrungen, um zu verstehen. Und deswegen habe ich da wahrscheinlich jetzt noch bis jetzt kein Wissen gesammelt, weil es nur aus Büchern war und ich jemanden in meinem Freundeskreis oder so nicht hatte, der sich damit so gut beschäftigt hat.
Ja, Börse ist ja kein Hexenwerk, ne? Also man hat dann immer so irgendwie ja, jeden Tag da irgendwelche Charts und irgendwelche Leute erzählen von der Tagesschau irgendwas, was hoch und runter ging. Aber man kann sich das ja ganz einfach vorstellen, das ist einfach ein Ort der Unternehmensfinanzierung und wenn du eine Aktie kaufst, bist du Teilhaber an einem Unternehmen. So. Und dann weißt du ja ziemlich schnell, wenn du jetzt auf ein Unternehmen setzt und die Unternehmensbilanz nicht kennst und das Geschäftsmodell nicht kennst, ist das Risiko sehr hoch. Und wenn du aber auf viele Unternehmen setzt, also breit streust, ne? So im Fachjargon sagt man Risiken streuen, dann ist das ja kein Hexenwerk. Du musst ja dann noch nicht mal die Einzeltitelauswahl treffen. Also das heißt, warum haben wir vor Börse so eine Angst oder Berührungsängste? Und da, glaube ich, spielt eine ganz große Rolle der Umgang mit Risiken. Weil wir sehen so, ich weiß nicht, ob du den Internet-Crash, das Platzen der Tech-Blase um die Jahrtausendwende miterlebt hast, bewusst oder sowas, wo die Aktienmärkte total runtergegangen sind. Dann die Finanzkrise, Aktienmärkte total runtergegangen. Dann Covid-Krise, Aktien total runtergegangen. Und man hat irgendwie immer so vor Augen so, das ist super gefährlich. Und natürlich, wenn du einen kurzen Ausschnitt dir anguckst, dann geht es steil bergab und jeder freut sich, der sein Geld ganz sicher auf dem Tagesgeldkonto liegen hat. Wenn du das aber über lange Jahre dir anguckst, trotz all der Krisen, dann geht es steil bergauf, selbst in breit gestreuten Fonds. Und ich glaube, manchmal muss man einfach so seinen Blick dafür schärfen, wie man die Risiken anguckt. Wir haben ja irgendwie eine kleine Fehlschaltung im Kopf. Wir sind ja immer extrem schnell in Mustererkennung, aber leider auf Kosten der Treffergenauigkeit. Das heißt also, wir fühlen irgendwas. Ein Flugzeugabsturz zum Beispiel, ne? Der prägt sich ja total ein. Also da haben ja viele Leute Angst vorm Fliegen und die machen Flugangstseminare. Und der Weg zum Flughafen mit dem Auto ist aber deutlich gefährlicher. Man muss sich das immer mal wieder bewusst machen an kleinen Beispielen. Und wir reagieren sozusagen aus dem ersten Impuls heraus. Und der erste Impuls ist nicht immer der richtige. Wir machen zum Beispiel Flatrates, ne? Früher beim Handy oder im Fitnessstudio. Und eventuell gehen wir da gar nicht hin und es wird viel teurer, als wir denken, wir würden sparen. Und wir fühlen uns frei. Aber eigentlich zahlen wir drauf. Das heißt, also da gibt es, oder Auktionen ist auch ein schönes Beispiel bei eBay. Du willst dann irgendwie ein Schnäppchen jagen, aber eigentlich willst du gewinnen. Und du bleibst dran am Ball und eigentlich verdient nur der Verkäufer. Das heißt, wir sind in vielen Dingen quasi so ein bisschen auf dem Fehltrip, weil wir schnell handeln. Und bei Geld hat das spielt das auch eine ganz, ganz große Rolle, weil, wie gesagt, die Börsencrashes, die brennen sich ein. Aber weißt du, was du an Geld verlierst, wenn du dein Geld auf dem Konto liegen lässt? Da denkst du, mein Geld ist sicher. Es fühlt sich gut an und Frau Merkel und der Steinbrück hatten das ja nach der Finanzkrise auch so gesagt. Lassen wir Geld auf dem Konto, da ist das Geld sicher. Letztendlich ist das natürlich ein totaler Irrglaube, weil immer dann, und das ist aktuell so, wir haben keine Zinsen. Und wenn die Inflation oberhalb der Zinsen liegt, verlierst du total viel Geld.
Was jetzt gerade ist, ne?
Um ein kleines Beispiel. Aktuell haben wir ja eine ganz niedrige Inflation, aber jetzt die letzten Jahre. In 5 Jahren, wenn du keine Zinsen bekommst und 2% Inflation hast, was ja eigentlich keine Inflation ist, das ist Geldwertstabilität, so laut Definition, unter, aber nahe 2%, dann verlierst du in 5 Jahren fast 1.000 Euro Kaufkraft. Das muss man sich einfach mal vor Augen führen. Und das ist genauso wie den Weg zum Flughafen. Wir nehmen das nicht wahr, dass da so viele Menschen verunglücken. Das, was wir speichern, ist der Flugzeugabsturz. Und das ist so ein bisschen ähnlich bei der Geldanlage. Und mal eine Zahl, ich glaube, zwischen 2010 und 2019 haben Sparer, die ihr Geld ganz sicher auf dem Konto hatten, 648 Milliarden Euro verloren an Kaufkraft durch genau diesen Mechanismus, dass der Zins nahe Null liegt und dass die Inflation deutlich höher lag. Also das ist schon sowas, wo man sich ein bisschen im Kopf die Risikowahrnehmung, was ist denn eigentlich Risiko und welches Ziel habe ich und wie kann ich dieses Ziel erreichen?
Was ist deine Empfehlung zum Thema Geld? Also du sagst ja auch Finanzen, also gerade du bist für die Finanzen für Frauen, das Frauenfinanzen, nachhaltige Geldanlage. Was ist deine Empfehlung? Wenn jetzt jemand, weißt du, keine Ahnung hat, was macht jemand, der keine Ahnung hat?
Kommt auch an, was du für Ziele hast. Also wenn du jetzt jung bist und du willst Vermögen aufbauen, dann finde ich, gibt es nichts Besseres als einen Sparplan auf einen breit gestreuten entweder Index, also mit einem ETF, Exchange Traded Fund. Die sind ja auch gerade jetzt in aller Munde, weiß nicht immer jeder, was das ist. Das ist quasi so, dass 1:1 die Wertentwicklung von einem Index abgebildet wird. Da sparst du dann einfach jeden Monat 50 Euro, 100 Euro, 200 Euro, was auch immer du hast oder was du auch immer anlegen willst, ganz automatisch. Und der Vorteil ist, also wenn du das über viele, viele, viele Jahre machst, dann hast du einen wirklich sehr guten Zinseszinseffekt. Das rechnet sich richtig.
Kannst du ein Beispiel machen?
Ich wollte gerade sagen, normalerweise habe ich da immer so schöne Charts. Muss ich mal gucken, ob ich das hier finde, die Berechnungen. Also wenn du jeden Monat 100 Euro investierst, ne, und das über 35 Jahre laufen lässt und dann hast du in einen durchschnittlichen global investierenden Fonds nach Kosten, der hat, glaube ich, 6,5% Rendite pro Jahr im Schnitt gemacht, dann hast du 100, ich lass mir, nagel mich nicht fest auf die genaue Zahl, aber dann hast du über 100.000 Euro Zins und Zinseszins. Wenn du das auf Sparkonto liest, für 2% hast du also deutlich, deutlich weniger. Es ist ein riesen, riesen Unterschied. Und je länger der Zeitraum ist, den du hast, desto höher, also desto größer ist der Unterschied, weil Zins und Zinseszins für dich arbeiten.
Wem vertraue ich da? Zu wem gehe ich denn hin und sage, hey, ich möchte gerne so einen Sparplan machen? Weil, weißt du, Bank vertraut man so nicht mehr, gell?
Naja, warum? Also ich meine, eine Bankberatung ist was anderes als einen Sparplan machen. Du kannst bei jedem Online-Broker, kannst du einfach dich ein Depot eröffnen und einen Sparplan, das ist wie ein Dauerauftrag, einrichten per Mausklick. Du kannst ihn jederzeit starten, jederzeit beenden, jederzeit verändern. Also du bist vollkommen flexibel. Wenn du mal einen Monat lang kein Geld mehr hast oder ein halbes Jahr, dann stoppst du den Sparplan. Das ist vollkommen unproblematisch. Was nicht so ganz einfach ist, ist die Auswahl, in was du jetzt investierst. Ne? Wow. Und wir haben ja gesehen, es gibt schon auch einige Leichen im Keller. Wirecard haben wir ja gerade als DAX-Unternehmen gesehen, die in die Insolvenz mit Betrugsmethoden, trotz sehr strenger Kontrollen. Das macht einem natürlich ein bisschen Angst. Aber wenn du so einen ganz breit gestreuten Index nimmst, wie zum Beispiel MSCI World, 1600 Unternehmen aus Industrienationen, wenn ein Wirecard da drin wäre, geht pleite, so what? Da hast du allerdings einen starken Anteil US-Werten. Und wenn du das aber über die Jahre immer weiter ansparst, die Weltwirtschaft, die wird ja nicht auf einmal, keine Ahnung, stillstehen. Die Weltbevölkerung wächst. Wir brauchen mehr, aber an was? Und da sind halt die größten, wichtigsten Unternehmen drin und da musst du dir keine Gedanken machen. Wenn du allerdings jetzt nachhaltig investieren willst, dann gibt es auch, also nachhaltig investieren heißt nach sozialen Umweltaspekten und nach Unternehmensführung, da gibt es eben auch solche Indizes, die dann nachhaltig sind, also die nach ESG-Kriterien geratet sind. Aber das ist ein bisschen komplizierter, das Thema Nachhaltigkeit. Ich weiß nicht, ob du darauf noch eingehen möchtest. Mein Anliegen ist auch nicht zu sagen, du sollst jetzt dieses oder jenes machen, sondern kümmere dich drum. Informier dich. Sieh zu, dass du Das gibt ja nicht den Königsweg, weil jeder hat eine andere Situation. Was hast du für Ziele? Wenn du jetzt in 3 Jahren ein Haus kaufen willst oder eine Wohnung, dann macht es ja wenig Sinn, irgendwie volle Suppe auf Risiko zu gehen. Wenn du noch 30 Jahre, 35 Jahre Zeit hast, dann kannst du wirklich Vermögen aufbauen. Wenn du mit einem großen Schlag etwas erbst und anlegen willst, dann hast du ein Timing-Risiko. Da musst du gucken, wie du das strukturierst, in welche Assets, also in welche Anlageklassen steckst du das? Deswegen, also ich würde jetzt nicht sagen, mach das und dann bist du fein raus. Für einen Anfänger.
Sondern einfach mach was und informier dich. Was mach, für deine Situation.
Und es gibt eben die einfachen Methoden, das ist so ein Sparplan oder auch ein Robo-Advisor oder Robo-Advisor, da weißt du nicht, was das ist, okay. Das sind quasi automatische, also nach Algorithmen, von Algorithmen gesteuerte Vermögensverwalter. Das bieten ja fast inzwischen alle Banken an und es gibt es auch in nachhaltig. Also es gibt wie Vidam oder Visual West, das Greenfolio. Da wirst du dann erstmal gefragt, wie alt bist du? Wie viel Geld hast du zur Verfügung? Welche Anlageziele hast du? Wie viel Risiken kannst du vertragen? Und dann wird dir nach Algorithmen ein Portfolio zusammengestellt. Und du musst gar nichts mehr machen. Also das ist nicht so kompliziert, wenn du dich erstmal so ein bisschen damit beschäftigen magst.
Und das, also dieser Sparplan, was du vorher auch gesagt hast, das kann ich alles online machen.
Das kannst du alles online machen bei deiner wenn du eine Online-Bank machst.
Das habe ich.
Aber du kannst auch zu deiner Filiale gehen und kannst sagen, können Sie mir einen Sparplan einrichten? Und da würde ich nur darauf achten, tatsächlich, dass die Gebühren niedrig sind, die Handelsgebühren. Weil wenn du jetzt jeden Monat irgendwie was kaufst, je kleiner die Tranche, wenn das prozentual abgerechnet wird, geht's. Aber wenn du eine Gebühr hast bei jedem Kauf, ne, dann kann das unter Umständen, je kleiner dein Kauf, je größer der Anteil der Kosten dann. Und jede Bank hat eigentlich auch immer so Aktionsfonds oder Aktions-ETFs. Mhm. Und da würde ich schon darauf achten, dass man da auf die Gebühren, auf die Kosten guckt.
Und du hast ja, also das mit dem Sparplan hast du jetzt gesagt, das ist für junge Menschen, die eben über langfristige Zeit, also über längere Zeit investieren.
Also für mich auch und ich bin nicht mehr jung, aber je besser.
Ich wollte gerade fragen, ist das dann auch etwas für Leute, wenn jetzt, weil ich habe viele Zuhörer so jetzt wie ich, über 40 oder an die 40 und dann
auf jeden Fall.
Kann ich da jetzt starten oder nicht? Oder gibt es da was anderes für mich?
Also das kommt ja ganz darauf an, ob du, wie gesagt, so eine große Summe anlegen willst, dann würde ich das schon strukturieren. Wenn du aber Vermögen weiter aufbauen willst, also jeden Monat einfach ein bisschen Geld beiseite legen, dann ist natürlich das Alter, spielt dann keine Rolle, weil mit dem Sparplan, jetzt zum Beispiel, wir hatten ja Covid, Börsen haben sich ganz stark wieder erholt, dann geht es wieder runter, jetzt kommt eventuell zweite Welle droht und jetzt ist wieder alles am Wackeln. Und wenn du so einen Einmalbetrag anlegst, dann hast du ja ein hohes Risiko. Steigst du ein, wenn der Kurs oben ist, ne, dann fällt alles runter und dann hast du erstmal eine lange Zeit, wo du wieder aufholen musst. Ja. Wenn du einen Sparplan machst, dann kaufst du ja ganz unabhängig vom Kursstand. Du hast immer den gleichen Betrag, sagen wir mal immer 100 Euro. Mhm. Beim Kurs von hier oben kriegst du einen Anteil, beim Kurs von hier unten kriegst du 2,5 Anteile, die dann wieder hochsteigen. Das heißt, du hast dieses Timing-Risiko nicht. Und wenn du 40 bist oder 50, dann hast du ja noch viele, viele Jahre. Das ist übrigens auch interessant. Wir unterschätzen die Lebenserwartung. Mhm. Nach Prognosen aktuell von 100 heute geborenen Mädchen, ne, werden 3700 Jahre alt.
Krass.
Ja, Jungs leider nur 11. Ja, Jungs, von den Jungs sind es nur 11 von 100.
Ach was, das wusste ich nicht. Auch eine spannende Zahl.
Das sind halt Prognosen, aber wir unterschätzen das. Wir denken immer noch so, wir müssen bis 60 alles im Trockenen haben. Nein, du lebst danach ja noch viele Jahre weiter und vielleicht 30 Jahre. Ja. Und in der Zeit kannst du natürlich aufbauen und auch nutzen, beides. Also je nachdem, wie viel Geld du beiseite geschafft hast.
Ja, ich glaube, wir haben dieses Rentenalter einfach noch so im Kopf, ne? Also das ist jetzt auch zwar angestiegen, aber trotzdem so diese 60 ist irgendwie auch so eine magische Grenze und viele haben ja, mit 60 setze ich mich halt zur Ruhe und so weiter. Ne? Ich glaube, heute hat sich das Denken auch ein bisschen da diesbezüglich verändert, weil ich glaube, mit 60 viele starten erst überhaupt durch, ja. Also da gibt's
ja, aber ich glaube, man muss ja inzwischen, man muss wahrscheinlich einfach auch länger arbeiten, wenn du...
So ist es.
Weil ich meine, wie sollte das auch in der gesetzlichen Rente aufgehen, wenn man mit 60 in Rente geht und alle werden 95 oder sowas?
Ja, das ist richtig. Ja, cool. Letzte Frage, so zum Thema Nachhaltigkeit, weil du auch gesagt hast, dass du ja spezialisiert bist, vor allem auch für nachhaltige Geldanlagen. Hat das eine besondere Bedeutung für dich? Wenn ja, was? Und
naja, die besondere Bedeutung, also ich meine, ich bin, wenn wir im Supermarkt einkaufen oder sowas, dann gucken wir Bio, regional und so weiter und so fort. Und selbst so Billig-Discounter haben ein stark wachsendes Angebot an solchen Produkten, einfach weil es nachgefragt wird. Und Geld ist ein wahnsinniger Treiber und das vergessen wir manchmal. Wir denken irgendwie, das ist schlecht, Börse ist schlecht, aber dass wir mit unserem Geld Einfluss nehmen können auf die Entwicklung, das haben wir einfach nicht im Kopf. Aber wenn du dein Geld jetzt so aufs Konto legst, ne, dann weißt du, was die Bank damit macht? Nee. Wenn du aber dein Geld investierst in Unternehmen, die nicht nur Schlechtes vermeiden, sondern vielleicht noch Probleme lösen, dann hast du doch wirklich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Also du kannst quasi deine Überzeugung umsetzen. Und ich meine, Klimawandel ist ja nicht mehr wegzudiskutieren. Da muss ganz viel passieren. Und passiert ja auch auf politischer Ebene ganz viel. Und auch gerade im Zusammenhang mit Finanzen. So Aktionsplan für ein nachhaltiges Finanzwesen. Weil Geld nimmt massiv Einfluss. Und es ist doch besser, wenn du das steuerst, als wenn andere das steuern für dich.
Sehe ich genauso, bin ich voll bei dir. Wenn jetzt die, ich merke, du hast wahnsinnig viel Ahnung, was das angeht. Wir würden wahrscheinlich jetzt hier stundenlang noch sprechen können über das Thema Geld. Wenn Menschen jetzt sagen, die Birgit ist echt cool, da würde ich gerne mehr davon hören. Wie können Sie von dir mehr erfahren, noch mehr in der Tiefe? Gibt es irgendwas, wo Sie dich finden?
Ich halte eigentlich immer Vorträge, Webinare und so weiter. Und ich bin gerade dabei, das aufzubauen. Also das wird noch ein bisschen dauern. Ich bin gerade dabei, ein Buch zu schreiben. Es wird auch noch ein bisschen dauern, weil ich kein Buch in 3 Tagen schreiben kann. Hermann Scherer, sorry.
Ich habe es auch noch nicht in 3 Tagen geschafft.
Aber ich finde das immer spannend, wenn ich ein Webinar gebe oder einen Vortrag halte, dass es wirklich zum Nachdenken anregt und dass danach wirklich ganz viele sich entweder informieren oder beraten lassen und einfach, weil man die Unterschiede so klar und deutlich vor Augen geführt bekommt, ne, was heißt und vielleicht auch die eigenen Reaktionen besser versteht, warum man so reagiert.
Berätst du denn auch Frauen?
Bin ja keine Beraterin. Also so, ich will auch keine Haftungsrisiken. Ich bin tatsächlich einfach nur Finanzjournalistin. Und es ist mir ein Herzensthema, dass Frauen sich mit diesem Thema beschäftigen.
Also du gibst da einfach Anstöße, ne? Aber man kann dich buchen für einen Vortrag.
Man kann mich buchen für einen Vortrag, ja.
Das ist doch mal super. Weil ich glaube, dass, also ich persönlich finde auch, dass dieses Thema wahnsinnig wichtig ist und wir da einfach auch mehr drauf gucken sollten, um eben uns auch gut abzusichern. Deine Oma hatte da mega recht, ja. Also eine tolle Oma hast du da gehabt, die da dir wirklich einen tollen, was ganz Tolles auf den Weg gegeben hat. Das heißt, es gibt eine Homepage von dir?
Nee, noch nicht.
Wie sollen die Leute dich jetzt buchen für einen Vortrag?
Einfach im Internet.
Im Internet googeln.
Ist alles im Aufbau.
Ja, cool. Das heißt, du musst nochmal kommen. wenn das dann steht, weil ich finde das großartig. Sehr, sehr cool. Liebe Birgit, dann würde ich gerne zum Schluss so eine kurze Frage-Antwort-Runde machen mit dir. Bist du bereit?
Ja, ich bin bereit.
Okay. Welches Buch kannst du denn empfehlen? Also welches Buch würdest du empfehlen?
Welches Buch denn jetzt für Geldanlage? Oder?
Nee, überhaupt. Welches Buch empfiehlt Birgit?
Oh Gott, welches Buch empfiehlt Birgit? Das ist echt schwierig, weil ich bin so der Typ, der ins Kino geht und aus dem Kino rauskommt und nicht mehr weiß, ich weiß nur, ob der Film gut oder schlecht war, aber ich weiß nicht mehr, wer ihn wieder
Titel.
Aber ein Buch, was ich ganz toll, warte mal, da finde ich sogar den Titel noch. Ich fand die Knausgard-Bücher ganz toll. Und Knausgard hat ja Mein Kampf geschrieben. Hört sich ein bisschen fies an für Deutsch, aber das ist so eine Serie von Büchern, wo der verschiedene Themen behandelt hat. Sehr privat, sehr familiär. Und er hat immer genau das geschrieben, was er gedacht hat. Und das ist so erschreckend brutal geschrieben für Banalitäten. Und im gleichen Zusammenhang habe ich ein Buch gelesen von dem, oh Gott, den finde ich auch so klasse. Ist egal, also ich krieg das nicht zusammen, aber das war ein Autor, der das Gegenteil macht, der beschreibt die brutalsten Szenen mit so ganz leichten Sätzen.
Wenn du, es ist kein Problem, wenn du nämlich das noch findest, wir veröffentlichen das ja dann in ein paar Wochen, dann kannst du mir das noch zukommen lassen, dann mache ich das in die Shownotes, kein Thema.
Okay.
Gibt es etwas, was du als deinen größten Fehler bezeichnen würdest und wenn ja, was?
Als meinen größten Fehler, also ich bin ungeduldig, aber ich glaube, mein größter Fehler ist, dass ich irgendwie immer so skeptisch bin. Es ist natürlich auch eine Qualität, aber also bis ich irgendwie so in Gang komme, dauert das sehr lange, ne? Und ich brauche immer irgendwie so einen Schubser. Also es ist wahrscheinlich, dass ich immer so skeptisch bin und da und da. Es ist, ich denke immer, das interessiert ja eh keinen, das weiß ja eh jeder.
Das haben ja ganz viele, ne?
Und das kommt mir immer so banal vor, so alles. Und ich glaube, das ist so ein bisschen was, ja.
Dann ist die Frage jetzt, die passt nämlich genau jetzt als Gegenteil dazu. Was magst du besonders gerne an dir?
Oh, muss ich an Hermann Scherer gestern denken. Was mag ich besonders gerne an mir? Da hat er auch eher Schwierigkeiten zu antworten. Was mache ich besonders gern an mir? Ich glaube, ich bin so ein ganz warmherziger, treuer Mensch und habe Spaß mit anderen. Ich glaube, ich habe Humor. Und ich glaube, ich kann auch schnell denken. Das mag ich auch.
Ja, sehr cool. Hast du ein Lebensmotto?
Nee.
Auch gut. Mein Lebensmotto ist...
Doch. Das Leben ist ein Sammeln schöner Momente.
Oh, mega. Oh, liebe Birgit, das ist doch ein toller Abschlusssatz. Das Leben ist das Sammeln von schönen Momenten, sehe ich genauso. Weil ich glaube, dass es genau das auch ausmacht. Ne?
Und das gibt viele, die haben so Ziele irgendwie. Ja. Und ich habe das in den letzten Jahren so mit Erstaunen zur Kenntnis genommen, dass viele sich so immer Ziele setzen. Und vielleicht macht das ja auch Sinn, aber da fiel mir so auf, dass ich irgendwie so was gar nicht habe. Vielleicht wäre das hilfreich. Ich habe keine Ahnung, aber irgendwie, es läuft. Wie sagt der Kölner hier. Ich bin zwar
Wobei ich sagen würde, das hast du sehr wohl. Und gerade auch das in Bezug auf die Geldanlagen hast du sehr wohl Ziele. Und vor allem hast du auch Ziele, dass Frauen sich das auch zum Ziel machen, sich genau das anzuschauen, nicht einfach mal so ins Blaue zu leben. Also, liebe Birgit, vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Ich habe da sehr, sehr viel selbst für mich rausgenommen. Und wenn dir das gefallen hat, lieber Zuhörer, lieber Zuseher, dann gib uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung, gib uns gerne ein Feedback. Und wenn die Birgit dann soweit ist, hier mit der Homepage, dann muss sie nochmal kommen zum Thema Geld. Also, sie hat sehr, sehr viel zu geben. Ich fand das sehr, sehr toll. Danke und bis bald. Tschüss, Birgit.
Bis bald, Beate. Danke. Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass bitte direkt eine 5-Sterne-Bewertung für den Podcast hier. Und vielleicht kennst du Menschen, hast Freunde, Kollegen oder Familienangehörige, von denen du weißt, das würde ihnen weiterhelfen. Wer muss es noch hören? Empfehle es gerne weiter und lass uns gemeinsam mehr Menschen erreichen und somit das Leben für alle ein Stück leichter und glücklicher machen. Hast du Fragen zum Thema der heutigen Folge? Dann schreib mir gerne eine Nachricht auf Social Media. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bis zum nächsten Mal, deine Beate.